willkommen. Ich habe heute die große Freude, Moritz Ege vorstellen zu dürfen. Und viele von euch kennen Moritz natürlich sehr gut, weil er hier am Institut promoviert und gearbeitet hat. Aber ihr kennt ihn sicherlich auch sehr gut, weil seine Themen und seine Herangehensweisen sehr inspirierend für das Fach insgesamt sind. Ich habe mit dir zusammen studiert, wir haben ja auch zusammen gelehrt und deswegen freue ich mich umso mehr, als Jens mich gefragt hat, dich vorstellen zu dürfen. Moritz ist Professor für Kulturanthropologie, Europäische Ethnologie an der Universität Göttingen. Deine Forschungsschwerpunkte sind die historische und gegenwartsbezogene Pop- und Populärkulturforschung, Kulturen sozialer Ungleichheit, Stadtforschung und die Kultur-, Wissenschafts- und Theoriegeschichte. Ganz kurz zu Moritz' wissenschaftlichem Werdegang, für die, die es nicht wissen. Er hat hier an der HU Europäische Ethnologie, Philosophie und Amerikanistik studiert. 2006 bis 2007 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden. 2007 bis 2010 war er Promotionsstipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und 2010 bis 2013 warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Volkskunde, Europäische Ethnologie der LMU München. 2012 hat er dann seine Promotion an der Humboldt-Universität hier am Institut bei Rolf Lindner abgeschlossen. Und 2013 bis 2015 ist er dann als akademischer Rat wieder an die LMU gegangen. Und in der Zeit sind wir uns dann auch wieder mehr begegnet in diesem PhD-Programm Transformations in European Societies, für das wir als Postdocs so ein paar wilde Workshops zusammen organisiert haben. Seit Oktober 2015 ist er nun also Professor für Kulturanthropologie, Europäische Ethnologie in Göttingen und ich möchte ganz kurz auf seine zwei schönen Monografien eingehen. Einmal Schwarz werden, Afroamerikanophilie in den 1960er und 1970er Jahren, erschien bei Transkript 2007. Und das zweite Buch, was auch viele von euch kennen und was wir auch in unseren Seminaren lesen, Ein Proll mit Klasse, Mode, Popkultur und soziale Ungleichheiten unter jungen Männern in Berlin, erschienen bei Campus 2013. Ein Buch, in dem er auch dem Konzept der kulturellen Figur einen theoretischen Rahmen setzt und sie gleichzeitig in intensiver ethnografischer Forschung herausarbeitet. Moritz beschäftigt sich vor allem mit populärkulturellen Phänomenen und ihren Wechselwirkungen, mit politischen Konflikten und Verhältnissen. Und das ist ein Forschungsinteresse, das sich derzeit unter anderem in dieser Veranstaltungsreihe zeigt, gegen die Eliten zur Konjunktur eines Krisenmotivs. Ein ziemlich fettes Programm, bestehend aus Konferenz, die du gerade über die Bühne gebracht hast, Ende Oktober, aber auch in Diskussionsveranstaltungen und einer Filmreihe, in dem ihr euch mit anti-elitistischen Affekten, Praktiken und Projekten in der gegenwärtigen Zeit auseinandersetzt. Und nicht zuletzt heute vor dem Hintergrund der US-amerikanischen Midterm-Elections bekommt auch dieses Thema eine brisante Relevanz. Daran anschließend hören wir heute den Vortrag von ihm mit dem Titel Konjunkturen der Moralismuskritik, agonistische Bestimmung des Politischen zwischen Zeitdiagnostik und Ethnographie. Schön, dass du heute hier bist, Moritz. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag und auf die anschließende Diskussion mit dir.
Herzlichen Dank für diese wahnsinnig nette und schmeichelhafte Vorstellung. Und jetzt dieser Vortrag, na gut. Also danke auch an Jens für die Einladung. Jens hatte mir bei der Einladung einen recht klaren Auftrag gegeben. Ich soll zu dem Kolloquium einen Input geben, indem ich auf der Grundlage eigener Forschung und Positionen ein agonistisches Verständnis des Politischen erläutere und vertrete, wie es sich von Mouffe und Laclau herleitet. Und ich soll es soweit angebracht mit anderen marxistisch, neomarxistisch, postmarxistischen Konzepten in Beziehung setzen, insbesondere der Conjunctural Analysis, wie sie von Stuart Hall entworfen und vertreten wurde. Und dann soll ich die Relevanz für den gegenwärtigen historischen Moment und für die ethnografische Forschung verdeutlichen. So habe ich das zumindest verstanden. Das mache ich natürlich gerne. All das, weshalb dieser Vortrag auch ein bisschen länger geworden ist. Mein eigenes Interesse gilt dabei gar nicht so sehr der Anthropologie des Politischen, wobei ich schon denke, dass Fragen wie denjenigen, wie verschiedene Leute heute Politik und das Politische bestimmen und warum und wie sich das ändert, und auch wie wir in unserer kulturwissenschaftlich-ethnologischen Selbstverständigung mit diesen Begriffen und Kategorien umgehen, dass diesen Fragen also tatsächlich eine ziemliche Bedeutung zukommt. Innere Reflexion über die gegenwärtige gesellschaftliche Situation, was man Conjunction nennen kann, und die Begrifflichkeiten, Forschungsstrategien und andere Formen des Handelns, die dabei helfen, mit ihr umzugehen oder darauf auch irgendwie einzuwirken. Dabei lässt sich auf der Metaebene schon erstmal fragen, wieso wollen Leute überhaupt wissen, was Politik und das Politische sind? Also wozu soll diese klare Unterscheidung gut sein? In welchen Zusammenhängen oder Gefügen ist eine solche Bestimmung eigentlich wichtig? Für wen und warum? Mir fallen da verschiedene Gründe ein. Erstmal sicherlich im Rahmen der politischen Theorie, wo es ja prinzipiell um die Spezifika des Politischen geht und damit in manchen Schulen auch um sowas wie eine Ontologie, eine Lehre dessen, was es gibt und eine Verankerung des Politischen in der Ontologie. Wenn etwas einen eigenen ontologischen Bereich hat, dann hat das mehrere Konsequenzen. Unter anderem ist damit die Frage verschränkt, ob die Politik oder das Politische nicht nur faktisch eigene Gesetzmäßigkeiten haben, die sich wissenschaftlich beschreiben und analysieren lassen, sondern ob sie auch prinzipiell legitimerweise, ob für sie auch prinzipiell legitimerweise andere normative Regeln gelten müssen und sollen als für andere gesellschaftliche Bereiche. Das Argument ist zumindest einleuchtender, wenn es so einen separaten Bereich des Politischen gibt. Da bewegen wir uns natürlich auf einem Terrain, das der politischen Theorie, das sehr voraussetzungsreich und spezialisiert und differenziert ist und indem man als Kulturanthropologe zwangsläufig einen gewissen Dilettantismus an den Tag legen muss. Also ich würde da so eine Art Halbdistanz vorschlagen, wir müssen uns mit diesen Begriffen auseinandersetzen und mit ihnen arbeiten, aber es wäre ganz gut, sich und andere gleichzeitig kritisch bei diesen begriffspolitischen Praktiken und dieser Begriffsverwendung zu beobachten. Ein zweiter Grund für solche Begriffs-Selbstverständigungen und Zurechnungsfragen sind, denke ich, Anerkennungsfragen oder pathetischer gesagt Anerkennungskämpfe. Dass eine Handlung oder ein Ereignis als politisch gekennzeichnet wird, X ist politisch, X hat Teil an Politik, kann eine erhebliche symbolische Anerkennung und Bedeutungsaufladung mit sich bringen, zumindest in Zusammenhängen von Institutionen, Forschungseinrichtungen und ihren Zuständigkeitsbereichen, in sozialen Bewegungen und ihren Strategien und Narrativen, auch in Förderschemata. Also etwas ist politisch, kann dann ist relevant bedeuten. Das muss natürlich nicht immer mit diesen Aufwertungen verbunden sein, es kann auch mit Abwertungen einhergehen. Ist politisch oder ist zu politisch, kann in vielen Zusammenhängen auch heißen, dass das, um was es geht, zum Beispiel nicht wissenschaftlich sei oder keine Kunst und deshalb abzulehnen, zu ignorieren und so weiter. Mir geht es im Folgenden um eine solche Unterscheidung, die in verschiedenen verschiedenen Sprachspielen benutzt wird, um das Politische zu bestimmen, nämlich das ist doch nur Moral, keine Politik, oder das ist doch nur Ethik, keine Politik. Wenn wir uns dieser Unterscheidung in der Gegenwart nähern, dann findet sie sich in vielen Debatten und geht mit ziemlich unterschiedlichen Polemiken einher. Sie findet sich, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, prominent in Debatten um Migrationspolitik, wo diejenigen, die sich kritisch an der verhassten Willkommenskultur abarbeiten, oftmals argumentieren, das Pro-Migrationslager zeichne sich durch naiven moralischen Idealismus aus, der den politischen Tatsachen nicht ins Auge sehe und gehe mit dem moralistischen Abqualifizieren anderer Meinungen einher. Der Anti-Political Correctness-Diskurs und das Gutmenschen-Bashing sind ebenfalls im Verständnis der meisten Beteiligten antimoralistische Diskurse, die sich sowohl gegen naive Moral wenden, also gewissermaßen gegen falsche, moralische, zu einfache Kalküls, als auch gegen sowas wie Übergriffe der Moral in Bereiche, in denen sie aus Sicht der SprecherInnen prinzipiell nichts zu suchen habe, also zum Beispiel in die Alltagskommunikation. Da möge uns dann man uns doch verschonen vor diesen moralischen Regeln. Die Unterscheidung von Moral und Ethik auf der einen und Politik auf der anderen Seite findet sich aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Umwelt- und Entwicklungspolitik, wo der ethische Konsum, die Bedeutungsaufladung von kleinteiligen Konsumentenentscheidungen oder Konsumentscheidungen immer wieder als unpolitisch oder nur Frage der persönlichen Ethik, aber nicht der Politik kritisiert wird. Das findet sich in sozialen Bewegungen, auch in wissenschaftlichen Texten und im Journalismus. Moralismuskritik findet sich in anderen Varianten auch in der Kunsttheorie, in der feuilletonistischen Kunstkritik. Und sie ist, wenn wir uns von den gegenwartsbezogenen Beispielen lösen wollen, so alt, dass eine geistesgeschichtliche Herleitung den Rahmen des Vortrags sprengen würde, wobei zumindest kurz auf Nietzsches Genealogie der Moral als sozusagen ein Urtext der Moralismuskritik verwiesen sei. Also diese Moral-Politik-Unterscheidung ist mit Diskursen der Moralisierungskritik und der Ethisierungskritik verschränkt, die in der einen oder anderen Weise darauf abheben, dass das eigentlich Politische durch Moral und Ethik verdrängt oder überformt werde. Das heiße nicht, dass Politik ethisch-moralisch besser werde im normativen Sinn, sondern dass das, was Politik auszeichnet, auszeichnen muss, aus gewissermaßen sozialontologischen Gründen, in einem bestimmten Verständnis des Politischen, insbesondere der Konflikt, vielleicht auch die Selbstermächtigung und Selbstkonstituierung, der Machtkampf und die Gegnerschaft, dass all das durch Moralisierung und Ethisierung, durch illegitime Übergriffe moralischer Urteile und damit durch Moralismus verleugnet oder verdrängt werde. Wie gesagt, es ist eine alte Unterscheidung, die politisch ganz unterschiedliche Ausformungen annehmen kann. Sie hängt genealogisch eng mit einigen politik- und kulturtheoretischen Richtungen zusammen, die eigentlich gar nicht viel miteinander gemeinsam haben, außer dem Gegner, dem Liberalismus. Weshalb auch, denke ich, einleuchtend ist, dass sie in der gegenwärtigen Krise des Liberalismus an Prominenz gewinnen. Was dabei jetzt als Liberal und Liberalismus gekennzeichnet wird, wäre nochmal auch eine schwierige Frage. Ganz kurz gesagt würde ich sagen, so Universalismus der Aufklärung, was aus der französischen und US-amerikanischen Revolution hervorgeht, Postulate der Menschenrechte, all das in Verbindung mit den wirtschaftlichen Freiheitspostulaten und den Autonomie- und Herrschaftsansprüchen der Bourgeoisie im marxischen Sinne und zugleich den Herrschaftsansprüchen des Westens. Also das würde ich so als Liberalismuskomplex zusammenfassen. Jetzt noch ein paar genealogische Schlaglichter. Die Kritik an den Übergriffen der Moral in die Politik leitet sich zum einen stark aus dem intellektuellen europäischen Konservatismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts her. Dessen Vertreter warfen der Aufklärung, dem bürgerlichen Liberalismus und auch dem Marxismus und Anarchismus vor, dass sie mit ihrem Ruf nach demokratischer Kontrolle staatlicher Gewaltausübung und damit sozusagen nach einer Entgrenzung ethisch-moralischer Reflexionen, die solchen Entscheidungen zugrunde liegen sollen, gewissermaßen die Essenz und die Eigengesetzlichkeit notwendiger staatlicher Herrschaft und Souveränität verkennen würden. So wie sie auf der anderen Seite mit dem Ruf nach einer vernünftigen Neuordnung der bisherigen Lebensweisen, der aufklärerischen Reform der Sitten, der Kultur, dass sie dadurch den Wert und die Weisheit der Traditionen verkennen würden. Das ist grob gesagt die konservative, vor allem kontinentaleuropäische Tradition eines antiliberalen, staatsaffirmativen Realismus, der dann in Carl Schmitts wirkmächtiger Theorie des Politischen aus den 30er Jahren kulminiert, in dem die Staatsverherrlichung, Antiliberalismus, Antisemitismus und ein antiamerikanischer deutscher Imperialismus, der sich als Antiimperialismus versteht, verbinden. Und der auch dann in den Texten von Größen der bundesrepublikanisch-liberal-konservativen Geisteswissenschaften widerhallt, also auch bei Reinhard Koselleck zum Beispiel. Und dann in Texten vor allem wie Arnold Gehlens Moral und Hypermoral von 1969, auch einem wichtigen Text der Moralismuskritik, der gegenwärtig in der Neuen Rechten viel gelesen wird. Das ist die eine konservativ-liberalismuskritische Linie. Und ich habe jetzt einige der problematischsten Figuren benannt. Aber es gibt natürlich auch sanftere Varianten einer solchen konservativ geprägten systematischen Moralismuskritik, die sich wiederum für eine Trennung von Sphären und Funktionssystemen und den für sie charakteristischen Codes und Mechanismen der Komplexitätsreduktion stark machen und die damit den Bereich dessen, was moralisch zu regulieren sei, reduziert. Also insbesondere die Systemtheorie, die ja politisch einigermaßen mit liberalen Positionen im starken Sinne verträglich ist, deren Anhängerinnen und Anhänger aber auch seit Jahrzehnten gegen den Moralismus der Habermasianer und anderer Linker vom Leder ziehen. Diese Positionen kann man vielleicht als normativen Antimoralismus bezeichnen. Also es geht um eine Einhegung des Geltungsbereichs von Moral und Ethik. Das ist der Bereich von Moral und Ethik, für den Rest ist was anderes zuständig. Also um Fragen des Sollens, normativ in diesem Sinne. Aber in diese Gemengelage spielt auch noch eine andere Form von Moralismus hinein, Moralismuskritik hinein, die sich zumindest idealtypisch unterscheiden lässt. Das könnte man explanativen Antimoralismus nennen. Also Positionen, die sich dagegen aussprechen, soziale Phänomene ausgehend von ethischen oder moralischen Überzeugungen von Subjekten oder AkteurInnen zu erklären. In dem Sinne explanativer Antimoralismus. In diesem Sinne ist eine antimoralistische Haltung eine Grundtendenz der modernen Sozial- und Kulturwissenschaften überhaupt, die sich für Mechanismen, Prozesse, Strukturen und so weiter als Erklärungen sozialer Phänomene interessieren. Aus dieser Perspektive steht Moralismus für falsche Erklärungsversuche aus der Moral heraus. Wir würden dazu, glaube ich, heute eher Kulturalismus oder Kulturalisierung sagen. deshalb ist sozusagen der Moralismus des 19. Jahrhunderts, sozusagen die Zustände der arbeitenden Klassen auf deren schlechte Moral zurückführt, der Inbegriff des Moralismus in dem Sinn, gegen den sich dann ja eine Sozialwissenschaft auch konstituiert. Als Radikalisierung solcher Argumente leitet sich ein großer Strang von Moralisierungs- und Ethisierungskritik auch aus dem Marxismus her, denn im orthodoxen Marxismus ist Moral erstens als empirisch vorfindliche, herrschende Moral des zeitgenössischen Bürgertums und der Apologeten seiner Herrschaft eine ideologische Kategorie, die materielle Interessen bemäntelt, beschönigt, legitimiert und so weiter. Es gibt noch einen zweiten wesentlichen Aspekt im orthodoxen Marxismus, der aus dem geschichtstheoretischen Denken und der Klassenbewusstseinstheorie resultiert. Das Movens der Geschichte sind die Widersprüche. Es ist neben dem Kapital die Arbeiterklasse. Und diese Arbeiterklasse wendet sich als universelle Klasse der Revolution und der universellen Befreiung zu, weil sie wissenschaftliche Einsicht in die Verhältnisse erhält, in ihr eigenes antagonistisches Verhältnis zum Kapital, was ihrem objektiven Interesse entspricht und nicht, weil sie moralisch besonders sensibel wären oder weil der Kommunismus ein ethisches Ziel wäre. Also das ist ein Punkt, der sich gegen andere linke Bewegungen dieser Zeit richtet, insbesondere den Anarchismus oder den Frühsozialismus. All das ist aus Sicht der orthodoxen Marxistinnen und Marxisten kleinbürgerlich und individualistisch, weil der Kampf gegen Kapital und Staat als gewissermaßen voraussetzungsloser Willensakt erscheint, voluntaristisch, also auf Grundlage ethisch-moralischer Einsicht. Das sei aber naiv, weil Geschichte und Konflikt und Veränderung so nur auf der ideologischen Ebene gedacht würden, nicht in einem materialistischen Sinn. Ich glaube, das ist ein gleichermaßen explanativer und normativer Antimoralismus, eben sehr deterministisch gedacht. Okay, ich habe all das jetzt erzählt und an diese Zusammenhänge erinnert, die viele von Ihnen sich erkennen, mit dem Zweck, Verwirrung zu stiften und sozusagen gut-böse, problematisch, unproblematisch Zuordnungen, die allzu einfach sind, vorzubeugen. Ich denke, dass Moralismuskritiken politisch gefährlich sind, vor allem natürlich diejenigen, die ich ja als normative Moralismuskritiken vorgestellt habe. Auch für uns, nicht zuletzt deshalb, weil wir als wissenschaftsbetreibende Subjekte selbst nicht mit Sicherheit wissen, wo die Grenzen zwischen Politik und Ethik und Moral verlaufen und verlaufen sollen, was teilweise sicherlich mit unserer politiktheoretischen Viertel- oder Halbbildung zusammenhängt. Aber andererseits, glaube ich, auch mit mehr theoretischer Konsequenz nicht unbedingt anders wäre. Meine Beobachtung ist, dass wir mit unserem fachtypischen theoretischen Eklektizismus in dieser Hinsicht in der Praxis mit verschiedenen Positionen arbeiten und manchmal kokettieren, implizit und explizit, das aber selten wirklich ausbuchstabieren. Also einerseits gefährlich, andererseits halte ich moralisierungs- und ethisierungskritische Analysen und Perspektiven auch für produktiv oder sogar für notwendig. Denn wenn wir, und ich habe hier provisorisch die normativen und die explanativen Kritikformen unterschieden, aber es gibt auch Gründe dafür, warum beide häufig in Kombination auftreten. Also wenn wir schlicht gesagt annehmen, dass ethisch-moralische Überzeugungen von Akteurinnen und Akteuren in vielen Fällen nicht primär kausal verantwortlich für bestimmte Zustände sind, was, glaube ich, eine sinnvolle Annahme ist, dann lässt sich daraus unter anderem schließen, dass Impulse zu kulturellen und gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, die sich auf ein imaginiertes Feld ethischer und moralischer Überzeugungen und dadurch regulierter Praktiken beziehen, mit einer gewissen Skepsis und vielleicht auch einem gewissen Ideologieverdacht begleitet werden sollten. Es lässt sich zweitens schließen, denke ich, dass es sinnvoll ist, nach den intendierten und nicht intendierten Machteffekten von moralischen und ethischen Stellungnahmen oder Diskursen oder der Verwendung eines solchen Registers zu fragen oder anders gesagt nach Folgen der Anwendung von moralischen und ethischen Argumenten in bestimmten Konflikten und nach den Folgen der Verlagerung des Handlungsfeldes in moralische und ethische Bereiche. Das heißt aber weder, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass eine solche Moralisierungs- und Ethisierungskritik die normativen Ansprüche dessen, was sie beobachtet, per se ablehnen müsste oder dass sie eine moralisch oder ethisch fundierte Kritik an außermoralischen Mechanismen für falsch oder unangebracht halten müsste. Das heißt auch nicht, dass wir die eigene Kritik an diesen Zuständen oder an solchen Impulsen nicht auch im Zweifelsfall ethisch-moralisch begründen sollten und müssten. Also die praktische Reichweite von Ethik und Moral in Frage zu stellen, heißt nicht automatisch, aus meiner Sicht, sich als außerhalb dieses Feldes zu sehen und misszuverstehen, in einem Raum des rein politischen zum Beispiel. Insgesamt haben Diagnosen, denen zufolge Herrschaft häufig durch moralische Präskriptionen agiert und spezifischer neoliberale Herrschafts- und Regierungsformen die Individuen in besonderem Maße als ethische Subjekte adressieren, die ihre eigene ethische Freiheit zur Arbeit am Selbst nutzen sollen und die eigene Lebensführung eben nicht nur an allgemeinen moralischen Regeln abgleichen sollen. Insgesamt haben diese Diagnosen, glaube ich, eine gewisse Überzeugungskraft. Deshalb hat die moralismuskritische Frage nach den Wahlverwandtschaften von Moralismus, Ethisierung und Neoliberalismus und nach der möglichen Einengung politischer Imaginationen und Strategien in diesem Zusammenhang auch in Forschungen, in denen ich mich beteiligt habe, immer wieder eine größere Rolle gespielt. Das leitet sich aus verschiedenen Quellen der sozusagen linken Moral- und Ethikkritik her. Und um das zu illustrieren, stelle ich im nächsten Schritt eine derartige Argumentation vor. Vor einigen Jahren habe ich mich in München an der Etablierung einer Forschergruppe beteiligt, die inzwischen in die zweite Phase geht und unter dem Namen Urbane Ethiken, Konflikte um gutes und richtiges städtisches Leben im 20. und 21. Jahrhundert firmiert. Also wir haben da in München, Bukarest, Berlin, Istanbul, Moskau, Singapur, Tokio und Auckland über verschiedene Konflikte städtischer Lebensführung geforscht und arbeiten in der neuen Runde auch noch in anderen Städten. Eine der Leitfragen der Gruppe lautete von Beginn an, was geschieht, wenn Konflikte in Städten und um Städte als Auseinandersetzungen um das gute und richtige städtische Leben und in diesem Sinn als Fragen urbaner Ethiken verstanden und betrieben werden. Die Ausgangshypothese war, dass das häufig und sogar zunehmend der Fall war und ist und dass solche Auseinandersetzungen in verschiedener Weise ethisiert und damit auch entpolitisiert oder anders politisiert werden. Wir hatten um diese erste Hypothese, die für solche Förderanträge natürlich immer sehr nützlich ist, unter anderem eine schöne Sammlung von Zitaten zusammengesucht, zum Beispiel von Sophie Wolfrum, einer Kollegin im Bereich Architektur und Städtebau, die genaue Beobachtungen darüber gemacht hatte, wie sich das Vokabular des progressiven Architekturdiskurses in Westeuropa im Laufe der letzten 2-3 Jahrzehnte von der Forderung, politisch zu sein, zur Forderung, ethisch zu bauen und zu leben, verschoben hatte. Ja, andere offensichtliche Beispiele kamen aus dem Umweltdiskurs. Meine Kollegin Olga Resnikova und ich beschäftigten uns mit Protestbewegungen in Moskau und ihren Bezügen zur Stadt und zum Städtischen. Wir definierten Ethik in dieser Gruppe provisorisch als Debatte über und praktische Auseinandersetzung um das für gut und richtig gehaltene Leben der Menschen, was im Verständnis der Akteurinnen und Akteure ein Moment freier, reflektierter Entscheidung beinhaltet. Das ist ja auch ein Gedanke von Foucault, diese Ethik als dieser Moment der Freiheit. Die so verstandene Ethik bezieht sich auf Fragen der Moral im Sinne von Wert- und Normensystemen des richtigen Handelns. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele theoretische Unterscheidungen, die nicht miteinander kompatibel sind. Das war jetzt unsere sehr pragmatische Unterscheidung. Und die so verstandene Ethik ist verbunden mit politischen Auseinandersetzungen, provisorisch verstanden als Streit um die Verteilung von Ressourcen, deren Legitimierung, Bestimmung von Gegnerschaftsverhältnissen und überhaupt Zugang zum Gemeinsamen, zur politischen Subjektivität, geht darin aber nicht auf. Also unser Punkt ist, dass diese Bereiche, dass nichts davon in Reinform auftritt, sondern dass sich die Art und Weise, wie sich diese Formen verbinden, verändert oder unterschiedlich ist. Und unter urbanen Ethiken verstanden wir dann einen Umgang mit Charakteristika des Städtischen, der sich an der guten Stadt und der guten und richtigen städtischen Lebensführung orientiert. Wir nahmen außerdem an, das hat sich auch sehr bestätigt, dass urbane ethische Projekte in diesem Sinne eine besondere Resonanz in Mittelschichtsmilieus und unter verschiedenen Gruppen von Expertinnen und Experten, dass sie da eine besondere Resonanz haben, dass sie aber zugleich die Frage nach der Legitimität und nach der Repräsentationsmacht der Vertreterinnen und Vertreter dieses Milieus aufwerfen. Nicht zuletzt für diese selbst. Für mich prägte die agonistische Theorie des Politischen von Chantal Mouffe und anderen und auch andere gewissermaßen familienähnliche Diagnosen postpolitischer Verhältnisse das Forschungsinteresse, das über diese interne Analyse rausgeht. Die Forschung unseres Teilprojekts in Moskau begann im Vorfeld der Förderung im Zusammenhang der Anti-Putin-Proteste dort, wo Olga Resnikova teilnehmend beobachtete. Diese Proteste zwischen 2011/12 und 2015 gegen Wahlfälschung, Bewegung für freie Wahlen, lassen sich offenkundig zunächst mal als eine rundum politische Bewegung verstehen. Es geht ja um das politische System und seine Abläufe im engeren Sinne. Zugleich passten sie auffällig gut zu unseren Vorannahmen, denn sie hatten in mehrfacher Hinsicht eine starke ethische Stoßrichtung und in vielen Fällen auch ein fast antipolitisches Selbstverständnis. Das ist eine Feststellung auf mehreren Ebenen. Zum einen ist es eine Frage der Wortverwendung der Beteiligten. Viele der Protestierenden wollten in dieser Zeit, wie sich in Interviews zeigte, mit Politik nichts zu tun haben. Sie verstanden sich selbst dezidiert nicht als politisch und verbanden mit dem Wort Politik in erster Linie die Welt von Korruption und von zynisch-machiavellistischen Machtspielen. Viele wollten auch keine weitergehenden inhaltlichen politischen Forderungen stellen, sondern ausschließlich gegen die Wahlfälschung protestieren. Es wurden unterschiedlichste Gruppierungen bei den Großdemonstrationen toleriert, von der anarchistischen Linken über Marktliberale bis zu rechtsradikalen Nationalisten. Aber der Verzicht zum Beispiel auf verbindende soziale Forderungen wurde nicht nur mit dieser Diversität von Interessen begründet, sondern auch damit, dass es sich eben nicht um einen politischen Protest handle. Gemeinsam blieb die Herstellung und Aufrechterhaltung eines minimalen Konsenses, eben gegen Putin zu sein. Damit war häufig, wie die Interviews zeigten, auch ein bestimmtes Verständnis der eigenen Subjektivität und der Rolle von Ethik in der eigenen Subjektivität verbunden. Also wir protestieren nicht etwa, weil wir uns eine spezifische Verbesserung unserer Lage erhoffen, sondern weil wir nicht anders können. Ganz ähnlich hatten sich auch Dissidentinnen und Dissidenten in der sowjetischen Zeit oft beschrieben, zu deren Opposition zur Staatsmacht in diesen Protesten häufig Verbindungen hergestellt wurden oder bestanden, biografische, familiäre, rhetorische. Das ist eine Frage der Ethik, keine Frage der Politik, lautete dann die Überschrift eines Artikels in einer oppositionellen Online-Zeitschrift, wie von dem Theorieteil unseres Forschungsantrags bestellt sozusagen. Man erwartete die Revolution auf den Plätzen, aber sie lief in den Köpfen der Menschen ab und nicht aufgrund von politischen, sondern aufgrund von ethischen Motiven, diagnostizierte auch ein liberaler Journalist, Kolesnikow, 2013. Diese ethische Motivation und die Orientierung am Konsens und an den allgemeinen Interessen des Landes und nicht etwa an eigenen materiellen Interessen und Vorteilen wurde häufig dem Materialismus der ungebildeten Massen auf der einen und der korrupten Eliten auf der anderen Seite gegenübergestellt. Ein weiterer Bereich, in dem moralische Regeln und die Ethik des Protests in besonderem Maße betont wurden, war die Selbstverwaltung von Protestcamps, wo der Protestforscher Alexander Bigboff, mit dem wir zusammenarbeiteten, zum Beispiel eine starke Respektabilitätsorientierung diagnostizierte, also klare Regeln gegen Alkohol, auch Vertreibung von Obdachlosen, die Teil des Protests geworden waren, streng verteilte Putzdienste, Ablehnung jeglicher Form von Konfrontation, sage ein moralisch einwandfreier Protest, damit der eigenen moralischen Beispielhaftigkeit die negativen Zuschreibungen staatlicher Medien entkräften sollte. Aber Bigboff zufolge unter anderem auch deshalb schnell an seine Grenzen stieß. Das war jetzt eine sehr zugespitzte Darstellung von etwas, das natürlich viel widersprüchlicher und vielfältiger war. Interessant wären auch noch die kleinen Kreise von Stadtaktivistinnen und Aktivisten mit ihren spielerisch-subversiven Strategien, die im Zuge dieser Proteste eine größere Bedeutung bekamen und sich in nicht konfrontativer, dem eigenen Verständnis nach konstruktiver Weise für ein urbaneres Moskau, für mehr Partizipation und neue urbane Situationen einsetzten, was nochmal in anderer Weise die Frage nach der emphatisch urbanen Lebensführung aufwarf. Also ein Schlagwort wie Ethisierung verweist ja auf einen sehr heterogenen Gegenstandsbereich. Interessanterweise kommen die meisten Beobachterinnen und Beobachter der Entwicklung zwischen 2012 und 2017 zum Schluss, dass die Moskauer Stadtregierung und auch der Staat auf den Protest auf zwei Weisen reagierte, nämlich einerseits mit Repressionen, Festnahmen, Demonstrationsverbote und so weiter, zum anderen aber auch dadurch, dass die städtische Lebensqualität verbessert werden sollte in vielfacher Hinsicht, durch neue Parks, öffentliche Räume zum Beispiel, sodass den städtischen Mittelschichten, die politisch zu kippen drohten, tatsächlich ein gutes Leben in der Stadt auf oder über westlichem Niveau geboten werden sollte. Schön finde ich dabei die Geschichte mit den Schaukeln. Das Bild links hatte mir ein Stadtaktivist geschickt, also sozusagen situationistisch inspiriert, als Hauptthema die Moskauer Verkehrspolitik sich ausgesucht hatte und was viele andere Städten auch gemacht haben, Schaukeln aufgehängt hat an Wartestellen, um dann so ein bisschen spielerischer im Alltag sich verhalten kann, sich begegnen kann und so weiter. Das rechts ist der wie heißt er, der Platz an der, um die Majakowski-Statue, ein beliebter Platz für Proteste und Demonstrationen schon lange Zeit, der vor 3 Jahren, glaube ich, von der Stadtverwaltung völlig zugebaut wurde mit Blumenrabatten. Und mit diesen Anlagen, die es auch unmöglich machen, dort Demonstrationen zu genehmigen, das sind Schaukeln an großen, großen Betonhütten. Ein ganz übrigens schönes Beispiel für das gute Leben in der Stadt in 2 verschiedenen Varianten. Kompliziert wird diese Geschichte jetzt auch noch deshalb, weil sich einige dieser Zuordnungen des Politischen und des Ethischen kurze Zeit später umkehrten. In den Folgejahren, also man könnte sagen so ab 2016, 15, in denen die Anti-Putin-Bewegung weitgehend stillstand, kam es zu einer Reihe von anderen Protesten, die in der russischen Protestforschung und in Oppositionskreisen als neue Welle von sozialen Protesten diskutiert wurden. Proteste von Betroffenen, die sich in neuer Weise für ihre eigenen Interessen einsetzten, gegen Müllverbrennungsanlagen, gegen Umweltverschmutzung, gegen die Bebauung von städtischen Parks mit orthodoxen Kirchen, eine große Kampagne der Kirche in Moskau, oder gegen die Einführung eines Mautsystems auf Autobahnen, gegen die viele Lkw-Fahrer in einen recht militanten Streik traten. Während bei den Anti-Putin-Protesten, wie gezeigt, intern eine konsensorientierte Rhetorik dominiert hatte, die alle RegierungsgegnerInnen vereinen sollte und ein ethisch-moralisches Selbstverständnis, wurden bei diesen sozialen Protesten sozusagen partikularistischere und gleichzeitig auch antagonistischere Positionen eingenommen, auch was die Aktionsformen betrifft, also zum Beispiel bei diesen Streikaktionen der Lkw-Fahrer. Insgesamt erzeugten diese Aktionen mehr Aufmerksamkeit für Fragen von sozialer Gerechtigkeit mit Blick auf das Verhältnis von regierenden Eliten und Volk zwischen sozialen Schichten und Klassen und auch zwischen der Metropole und dem Rest des Landes. Wenn man jetzt, was Olja Resnikova ausführlich gemacht hat, die Debatten in oppositionsaffinen Medien verfolgt, dann stellt man fest, dass sich im Zuge der Beobachtung dieser sozialen Proteste durch die städtischen Oppositionskreise eine neue Begriffsverwendung durchsetzte, also im städtischen oppositionellen Kontext. Diese sozialen Proteste wurden von den eigenen Protesten kategorial unterschieden und die eigenen Proteste jetzt als genuin politische Proteste beschrieben, wohingegen die sozialen Proteste erst der Politisierung bedürften durch aufgeklärtere Kreise, politischere Menschen. Wobei Politik jetzt eher als moralisch fundierte Opposition oder weiterhin als moralisch fundierte Opposition gegen Putin verstanden wurde und dann gegen den Krieg. Alles andere sei nur ein Verfolgen der eigenen Interessen, somit unpolitisch und moralisch indifferent. Zwischen diesen verschiedenen Koalitionen, zwischen diesen Positionen kam es auch zu verschiedenen Wechselwirkungen und auch Allianzen und so weiter. Darauf kann ich jetzt aber nicht weiter eingehen, denn ich will ja zurück zur Argumentation in Sachen Moralismuskritik und agonistische Politikbegriffe. Und da haben diese Beobachtungen hoffentlich illustrativen Charakter und dienen sozusagen als Herausforderung. Diese Beobachtungen, die ich jetzt geschildert habe, passten auf einer allgemeinen Ebene zunächst mal sehr gut zu unserem theoretischen Ansatz und zur kritischen Argumentation, die wir sozusagen schon vorbereitet hatten. So fand sich nicht nur eine starke Verknüpfung oder Artikulation von Protest mit Fragen des guten und richtigen städtischen Lebens, sondern auch ein moralisierter bzw. ethisierter, der Tendenz nach dominant liberaler Mittelschichtsprotest auf der einen Seite und die das Prädikat politisch anderen Absprachen auf der Grundlage einer behaupteten intellektuellen, fast auch zivilisatorischen Überlegenheit. Und auf der anderen Seite wurden wir Zeuge einer Reihe von konfrontativeren Protesten mit konkreten Forderungen, die sich aber zugleich Schutz von Seiten der Regierung erhofften und deshalb nicht nur konfrontativ in Richtung der Regierung waren und die deshalb ein angespanntes Verhältnis zur Opposition pflegten. Wir wiederum, also meine Kollegin Olga und ich, begaben uns jetzt in die Rolle der Ethisierungs- und MoralisierungskritikerInnen, wie das zwischen den Zeilen sicher schon jetzt deutlich wurde. Für Olga Resnikova war es zum Beispiel ein wichtiges Anliegen, nachvollziehbarerweise, wie ich finde, in der gegebenen Situation den politischen Charakter des Lkw-Fahrerprotests diskursiv sozusagen zu rehabilitieren, auch als Intervention innerhalb der liberalen und linken Oppositionskreise, bei denen sie als aktivistische Forscherin so sehr beobachtende Teilnehmerin war wie teilnehmende Beobachterin und zugleich die Schattenseiten der Betonung von Konsens, moralischer Wohlanständigkeit und reflektiert ethischer Subjektivität in der politischen Opposition herauszuarbeiten. Also unser Gestus war sozusagen die Ethisierungs- und Moralisierungskritik gegen zu einfache liberale Politik- und Moralverständnisse als Waffe im Dienst der Subalternen. Klingt jetzt vielleicht etwas sarkastischer, als ich es meine. Auf einer theoretischen Ebene schien diese Konstellation auch die Annahmen von Muff und Laclau zu bestätigen, deren Verständnis des Politischen unsere Wahrnehmung der Phänomene in gewisser Weise erstmal überlagerte. Erstmal illustrierten die Vorgehensweisen der Anti-Putin-Protestbewegung einige von Laclau vor allem diskurstheoretisch herausgearbeiteten Mechanismen des politischen Protests, insbesondere die Sprengkraft des Bezugs auf ein konstitutives Außen, also das hier in erster Linie Putin als konstitutives Außen, wobei dieser Bezug es ermöglicht, Äquivalenzketten zwischen verschiedenen Forderungen und Identitäten herzustellen, zu artikulieren, zu verbinden. Und genau das tat der Protest einerseits, weil er eben diesen klaren Gegner hatte, aber er wollte andererseits diese Artikulationen und Allianzen nicht weiter ausbauen und nicht weiter verfolgen, sondern sozusagen an diesem Punkt stehen bleiben. Gerade durch diese Weigerung, wenn man das so nennen will, passten das Geschehen und die Argumentationsrichtung, die wir einschlugen, und das ist vermutlich interessanter, dann wiederum zur polemischen Diagnose, die Chantal Mouffe in den letzten Jahren immer wieder gestellt hatte, und die sich gegen den Liberalismus der politischen Mitte richtete, der zu diesem Zeitpunkt in vielen westlichen Ländern, in Deutschland auch, in Großbritannien, Frankreich und in den USA, fest im Sattel saß, sich in der Russländischen Föderation dagegen in der Opposition befand, aber immerhin dominant innerhalb dieser Opposition war. In diesem Sinn war das ethisierte, nach innen hin konsensorientierte moralische Politikverständnis der russischen Oppositionellen Teil einer größeren liberalen Formation, und viele Beteiligte, die sich sozusagen in Russland politische Normalität im westlichen Sinne erhofften, sahen das, denke ich, auch so. Mouffe wiederholt nun in ihren Texten, deutschsprachig seit dem Buch Über das Politische, wieder die kosmopolitische Illusion von 2007, englischsprachig schon 15 Jahre länger, verschiedene Varianten eigentlich eines Arguments. Das Argument ist, dass erstens Politik immer und wesentlich eine konflikthafte Dimension hat, die grundlegend irrational und affektiv ist und die nie durch deliberative Rationalität, zum Beispiel im Sinne einer Diskursethik oder der Suche nach einem übergreifenden Konsens, gebändigt werden kann. Zweitens rekurriert Politik dabei unweigerlich auf eine antagonistische Unterscheidung wir gegen sie. Das ist eine partikularistische Unterscheidung, die kann verschiedene Formen annehmen. Entweder eine antagonistische Freund-Feind-Unterscheidung, die gefährlich ist, Gewalt erzeugt, oder was sie eine agonistische Unterscheidung nennt, eine agonistische und wir-sie-Unterscheidung von Gegnerinnen und Gegnern, die sich bekämpfen, die sich in einem gewissen Maße aber auch als legitim anerkennen. Und irgendeine derartige Wir-Sie-Unterscheidung ist in diesem Verständnis prinzipiell notwendig und unausweichlich. Und das ist letztlich keine ethische oder moralische Unterscheidung in letzter Instanz, sondern eine genuin politische. Das Wesen des Politischen sozusagen. Und das ist ein Gedanke, der bekanntermaßen von dem bereits angesprochenen Carl Schmitt kommt, dem faschistischen, antiliberalen Staatstheoretiker, und der dann aber auch unterschiedlichste politische Denkerinnen und Denker der letzten Jahrzehnte eine große Faszination ausübte. Mouffe selbst versteht sich als radikale linke Demokratin, also Radical and Plural Democracy ist der Slogan, auch als Feministin, die Schmitts Fundamentalkritik des Liberalismus aufnimmt, aber gewissermaßen gegen die Ziele ihres Urhebers umfunktioniert und in eine emanzipatorische Richtung wendet. Das ist der Anspruch. Schmitts Fehler in der Theorie sei, so Mouffe, dass er den Antagonismus zwar richtigerweise zum Grundprinzip einer Ontologie des Politischen erhebt, dass er diesen aber nur als Verhältnis von Freund und Feind verstehen könnte. Auch Mouffe universalisiert diese antagonistische Dimension. Da steht ein ziemlich großer theoretischer Aufwand dahinter, das Buch Hegemony and Socialist Strategy von 1985 mit Laclau zusammengeschrieben. Das ist ein dekonstruktivistisch-poststrukturalistisches Buch, das sozusagen den grundlegenden Charakter des Antagonismus begründen soll. Also einerseits universalisiert sie diese Kategorie des Antagonismus, weicht diese antagonistische Dimension aber zugleich auf, indem sie argumentiert, die Freund-Feind-Gegenüberstellung, die in letzter Instanz auf die Zerstörung der einen Seite durch die andere verweist, auf Krieg, sei eben nur eine mögliche Artikulationsform des Antagonismus. Die Wir-Sie-Gegenüberstellung als allgemeine ontologische Eigenschaft des Politischen könne bzw. solle und müsse auch andere Formen annehmen, insbesondere die sozusagen gezähmte Form einer legitimen, von einem gewissen Maß an gegenseitiger Anerkennung geprägte Gegnerschaft oder Gegnerinnenschaft. Das bezeichnet sie als Schritt vom Antagonismus zum Agonismus, wie gesagt, zur agonistischen Gestalt des Antagonismus. Ein Zitat: Als Hauptaufgabe der Demokratie könnte man die Umwandlung des Antagonismus in Agonismus ansehen. Zitat Ende. Was genau das jetzt bedeutet und wo zum Beispiel die Grenzen der legitimen Gegnerschaft liegen, ist eine schwierige Frage, die sie auch meines Erachtens nicht so gänzlich beantwortet. Aber interessant ist erstmal, finde ich, die Polemik. Das ist jetzt geschrieben zu einem Zeitpunkt so zwischen den mittleren 90er Jahren und sagen wir so 2015. Zu diesem Zeitpunkt, dann könnte man als Teil der langen neoliberalen Conjuncture mit Stuart Hall bezeichnen. Diese Gegenwart ist für Mouffe von einem postpolitischen Zeitgeist geprägt, wie sie das nennt. Dafür ist einerseits in der Folge des Untergangs des osteuropäischen Staatssozialismus die Behauptung einer generellen politischen Alternativlosigkeit charakteristisch und andererseits ethisch-moralisch aufgeladene Stichwörter wie Konsens, Gemeinschaft, Dialog, Inklusion, Schlichtung, Versöhnung, Partizipation, Governance, Deliberation, Zivilgesellschaft und das Motto jenseits von links und rechts. Das Leitmotiv eines dominanten postpolitischen Liberalismus sei in politischer Praxis und in der Theorie der Aufruf zur Abschaffung von Gegnerschaftsverhältnissen, von politischen Wir-Sie-Unterscheidungen, also von differierenden oder widerstreitenden politischen Projekten. Auf die politiktheoretische Seite dieser Polemik gehe ich jetzt nicht ein aus Platz- und aus Kompetenzgründen, sondern springe gleich zur Illustration. Also die langjährige Merkelsche Politik des Postulierens von Alternativlosigkeit wäre dafür ein Beispiel, auch die technokratischen Regeln der Eurozone, wo dann mal eben ein paar südeuropäische Volkswirtschaften den Bach runtergehen, damit der Moral Hazard eines Schuldenschnitts vermieden wird und die Regeln gewahrt bleiben. Auch die neoliberale Sozialpolitik der rot-grünen Regierung unter Schröder oder von New Labour in Großbritannien sozusagen sind Inbegriff dessen, was sie als postpolitischen Zeitgeist beschreibt. Zwischen diesen politischen Projekten, die aus ihrer Sicht die Natur des Politischen verleugnen und verdrängen, auf der einen Seite, und dem Mainstream der sozialen Kulturwissenschaften, auf der anderen Seite, besteht Mouffe zufolge so etwas wie eine Komplizenschaft. Ihre Polemik richtet sich an dieser Stelle insbesondere gegen individualisierungstheoretische Soziologen wie Ulrich Beck und Anthony Giddens, die seit den 80er Jahren mit ihren Theorien der reflexiven Moderne die Diagnosen von der Auflösung kollektiver Identitäten, dichotomer Gesellschaftsbilder und Links-Rechts-Unterscheidungen zur Grundlage einer Politikberatung machten. Einer Politikberatung, in der dann die Leitdifferenz, verkürzt gesagt, nicht die zwischen unterschiedlichen politischen Ausrichtungen, Zielsetzungen oder Projekten war, sondern zwischen zeitgemäßer, spätmoderner Politik auf der einen Seite und veralteter ideologischer Politik auf der anderen Seite. Und die beiden unterscheiden sich dann, Beck und Giddens zufolge, darin, ob sie mit übergreifenden Prozessen, die sozusagen objektiv und unwandelbar stattfinden, Herausbildung von ökologischen und ökonomischen Risiken, Globalisierung, Individualisierung, Transnationalisierung, also die entscheidende politische Frage ist, ob Politik damit angemessen umzugehen versteht. Und die neuen Politikfelder, in denen das vormals Private und Fragen von Lebensführung politisch werden, Beck spricht von Subpolitik, Giddens von Life Politics, die bilden sozusagen das Paradigma des Politischen in der Gegenwart. An der Stelle eine Fußnote, Laclau und Mouffe selber hatten in ihrem Buch von 1985 eine ganz ähnliche Diagnose eigentlich gestellt, was sie dann später nicht mehr so oft sagen. Also auch da mit Blick auf neue soziale Bewegungen und die Demokratisierung unterschiedlichster Lebensbereiche und die Politisierung von Identitäten und Unterordnungsverhältnissen, das war eigentlich ihr Kerngegenstand in diesem Buch. Sie sind in diesem Buch von sowas wie einer klassisch-marxistischen, klassenreduktionistischen Position oder einer Gegenüberstellung von Klassen- und Identitätspolitik systematisch meilenweit entfernt, weil sie sagten, Marxismus hatte immer das Interesse der Arbeiterklasse als sagen, einziges primäres Hauptziel beschrieben. Diese Privilegierung lässt sich nicht mehr aufrechterhalten, ließ sich nie aufrechterhalten. tatsächlich sind die unterschiedlichsten Forderungen gleichberechtigt, weshalb eine radikale Demokratie eine plurale Demokratie sein muss. Das war die Position 1985 und das scheint immer noch auf. Aber im Unterschied zu Beck und Giddens, könnte man wohl sagen, haben sie dabei immer stark gemacht, dass diese Politisierung von Lebensverhältnissen aus radikaldemokratischer Perspektive keine Selbstläufer sind, sondern nur dann progressive Formen annehmen, wenn sie sich mit anderen Forderungen zu einer solchen Äquivalenzkette verbinden oder artikuliert werden und ein übergreifendes Hegemonieprojekt gegen ein konstitutives Außen, gegen einen Gegner begründen. So, zurück zur Polemik. Die Politik des dritten Wegs und eines neuen Kosmopolitismus, wie Beck ihn verkündete, seien aus verschiedenen Gründen illusionär. Vor allem, weil sie die Gegnerschaft, die Antagonismen, in diesem Fall konkurrierende politische Projekte und den Reiz kollektiver Identifikationen und anti-elitärer Rhetoriken letztlich eben nicht aus der Welt schaffen können. Sie können diese aber auch nicht als legitime Gegner im agonistischen Sinn anerkennen, sondern nur als gefährliche Überbleibsel aus der Vergangenheit, als archaische Kräfte, die im besten Fall paternalistisch behandelt werden, im schlechteren Fall als Extremisten. Deshalb, so Muff, produzieren konsensorientierte liberale Politiken immer wieder radikale Ausschlüsse und Antagonismen, ohne diese Mechanismen selbst durchschauen zu können. Sie neigen dazu, politische Differenzen primär im moralischen Register zu formulieren, mit gut-böse Unterscheidungen. Zitat Muff: Wenn Politik im Register der Moral ausgetragen wird, können Antagonismen keine agonistische Gestalt annehmen. Opponenten, die nicht in politischen, sondern in moralischen Begriffen definiert werden, können nicht als Gegner, sondern nur als Feinde behandelt werden. Zitat Ende. So erklärt sie auch das Erstarken populistischer Bewegungen. Diese monopolisieren sozusagen die antagonistische Position und nähren sich von der moralischen Empörung ihrer Gegner oder Feinde. Darüber ließe sich ausführlich diskutieren. Bevor es dazu kommt, mache ich zur Illustration und Plausibilisierung nochmal einen Umweg über Russland. Derartige Ausschlüsse und verschobene Antagonismen spielten auch in der Forschung dort eine große Rolle. Olga Resnikova ging ausführlich den symbolischen und materiellen Exklusionen der sich als dezidiert urban und ethisch verstehenden oppositionellen Kreise nach. Was auch so ein bisschen fies und unangebracht scheinen kann, weil die ja in der Opposition sind und nicht an der Macht. Und diesen Widersprüchen nachzugehen in dem Maße und derartig kritisch, mag auch so ein bisschen übermotiviert erscheinen. Wir haben das sehr stark auch als sozusagen solidarischen Beitrag zu einer Debatte dort auch verstanden. In verschiedenen Bereichen der sich als liberal verstehenden Protestbewegung konnte sie dann parallel zur Schaffung urban-ethischer Subjekte die Herausbildung eines Außen der Protestethik nachvollziehen, und zwar durch das Konstruieren eines als nicht ethikfähig imaginierten Anderen. Das betrifft nicht nur den politischen Gegner im engeren Sinn, die Regierung, die Korruption, Putin als Person und als Lehrer signifikant, was ja eine klassische, nützliche, legitime Form des politischen Antagonismus ist, sondern auch andere Gruppen und Identitäten. Dabei arbeiten wir uns weniger an der Gut-Böse-Unterscheidung und am moralischen Register ab, wie das bei Muff theoretisiert wird, sondern eher, wie gesagt, an der Frage der imaginierten Fähigkeit zur ethischen Reflexion von anderen. In diesem Sinne entstanden dann in den ethischen Protesten oder durch Ethisierungen oft zweierlei Außen. Einerseits fungierten nicht-russische, oft muslimische Bürgerinnen und Bürger der Russländischen Föderation sowie auch Migranten häufig als Außen der ethischen Rationalität. Also vermeintliche Gastarbeiter, auch die Idee der tschetschenischen Unterstützer der Krim-Politik von Putin, also als Außen der ethischen Rationalität, mit denen Dialog und Kooperation prinzipiell unmöglich seien. Da gab es einige sehr eindrückliche so ethnografische Beispiele, zum Beispiel den Umgang mit Statisten in Videokunst, sozusagen die rassistische Versklavung usbekischen und tadschikischen Arbeitern gezeigt werden sollte und diese Arbeiter selber, aber die diese Rolle spielten, aber sozusagen als völlige, als Statisten, Tagelöhner ohne irgendeine Art von eigener Mitsprache behandelt wurden. Auch in Protesten, zum Beispiel wo es um einen städtischen Park geht, wo danach daneben so ein Wohnheim war, in dem migrantische Arbeiter wohnten und die explizit von dem Protest ferngehalten werden sollten. Dabei legitimiert der postulierte ethisch-moralische Konsens auf der Seite der Opposition, Also zum Beispiel der Konsens, gegen die Korruption zu sein, gegen das sowjetische Erbe, gegen Zynismus und Egoismus. Nicht selten rassistische Gewalt oder wurde zu ihrem Teil. Also das ist der eine Teil, das eine Außen, und das andere Außen sind sozusagen das Stereotyp, das Watnik, der durchs Fernsehen manipulierten, sowjetisch geprägten Menschen. Ein Außen des ethischen protestierenden Subjekts, das auch nur selten als gleichberechtigter politischer Gegner verstanden wurde. Also das war unsere Frage nach, wie funktioniert die Bildung dieses ethischen Subjekts durch die Konstruktion welches Außen und welche Beziehung wird dazu hergestellt und imaginiert. Und dann auch ein bisschen die gramscianische Frage, welche Art von historischem Block oder historischer Allianz sich dabei eigentlich herausbildet oder herausbilden soll. Also wie diese Protestierenden eigentlich ihre Chancen auf eine Allianz und eine größere gesellschaftsverändernde Kraft sehen. Also auch vor dem Hintergrund solcher Analysen sind mir Mouffes Kritik des liberalen Moralismus und der Verstrickungen der Individualisierungs- und spätmoderne Theorien an vielen Punkten sehr plausibel. Und ich denke auch, dass diese Theorie zu den besseren Erklärungsansätzen der rechtspopulistischen Wende gehört. Aber es gibt da ein paar erhebliche Probleme, prinzipiell und verstärkt in jüngster Zeit, auf die ich jetzt abschließend eingehen möchte. Das sind zum einen die inneren Unklarheiten, Inkonsistenzen und blinden Flecken der Theorie, zum Beispiel die Frage nach dem genauen Unterschied zwischen agonistischen und antagonistischen Beziehungen, wer da weshalb welche Grenzen zieht und in welcher Weise anerkennt und anerkennen sollte. Das ist auch ethnografisch nicht wirklich zu beantworten. Dann sozusagen die Frage des inneren Philosophiestudenten in mir, anhand welcher normativer Kriterien eine neodezisionistische Theorie wie die von Mouffe ihrerseits zwischen richtigen und falschen politischen Projekten unterscheiden will. Also sie sagt, es geht nicht anhand historischer Notwendigkeiten, es geht nicht anhand gegebener Identitäten und ihrer Position in einem Machtgefüge und es geht auch nicht durch ethisch-moralische Begründungen, sondern aufgrund einer formalen Bestimmung des Politischen und von radikaler, pluraler Demokratie, was dann aber auch sehr leer bleibt. Zum anderen, und davon nicht völlig unabhängig, zum anderen war es ernüchternd zu sehen, welche Lesarten dieser Theorien in letzter Zeit an Prominenz gewonnen haben, insbesondere im letzten halben Jahr in Deutschland. In diesem Zusammenhang kann man zunächst mal, glaube ich, ohne größere Übertreibung sagen, dass Mouffe und Laclau die Theoretiker der letzten 5 Jahre waren, der Zeit also, in der sich die ökonomische Krise von 2007 und 2008 zunehmend zu einer politischen Krise und zu einer Krise von Autorität und Repräsentation ausgewachsen hat. Vielleicht sogar zu einer organischen Krise im Sinne Gramscis oder einer konjunkturellen Krise im Sinne von Stuart Hall und Doreen Massey. Derzeit ist Mouffe als Theoretikerin eines linken Populismus in der internationalen Öffentlichkeit sehr präsent. Und ich verwende den Begriff Populismus hier zunächst mal nicht in pejorativer oder denunzierender Weise. Es ist bekannt, dass einige zentrale Figuren von linkspopulistischen Bewegungen wie Podemos in Spanien, des Syriza-Bündnisses in Griechenland und der Momentum-Plattform in Großbritannien, die Jeremy Corbyn mit an die Spitze von Labour gebracht hat, bei Laclau und Mouffe studiert haben oder promoviert wurden und einige von deren Strategien aufgreifen oder umsetzen. Der Einfluss von Laclau in Lateinamerika war und ist ebenfalls erheblich. Er ist, glaube ich, 2014 gestorben. Auch in den USA war und ist häufig zu hören, gelegentlich auch unter Berufung auf Mouffe, dass der Sieg von Donald Trump nur durch Bernie Sanders als linkspopulistischen Anti-Establishment-Kandidaten zu verhindern gewesen wäre und nicht durch Hillary Clinton, was nicht nur am verbreiteten Sexismus lag, der sich unbestritten gegen Clinton richtete, sondern auch daran, dass die ausgleichende Politik der Mitte und der seriösen Sachkompetenz für die Clinton stand, angesichts der Folgen der Finanzkrise zunehmend unseriös, abgehoben und unwirklich wirkte. Also das wäre eine Diagnose ganz im Sinne von Mouffe. Ich will die Kritik an diesen linkspopulistischen Projekten hier nicht wiederholen. Ich denke, gerade in Deutschland wird eigentlich viel zu selten darüber geredet, dass es die vom Schäuble-Lager geführte finanzpolitische Niederschlagung des griechischen Schuldneraufstands von 2015 war, die diesen progressiveren, auch internationalistisch orientierteren Varianten von Linkspopulismus in Europa sozusagen den Wind aus den Segeln genommen haben. Aber kehren wir zur Moralismuskritik zurück. Der Elefant im Raum ist hierzulande die Aufstehen-Plattform von Sarah Wagenknecht und ihren soziologischen Freunden wie Wolfgang Streeck und Bernd Stegemann, wobei das bislang ein ziemlich kleiner und schrumpeliger Elefant ist. Im internationalen Vergleich handelt es sich, so scheint es mir zumindest, zumindest in den Äußerungen der erwähnten Sprecherinnen und Sprecher, um eine Variante von Linkspopulismus, die stark mit antikosmopolitischen Tönen spielt, nicht nur im theoretischen Sinn, wie oben angeführt, der die Rückkehr zur nationalstaatlichen Handlungsarena in besonderem Maße im Sinne eines, wir haben es doch schon immer gesagt, begrüßt und der vor allem die Kritik an der Migrationspolitik Merkels und der, sagen, diesen Impuls von Willkommenskultur als ständiges Hintergrundbild nutzt. Vielleicht liegt es an diesen Leuten und ihrer politischen Geschichte, vielleicht daran, dass Deutschland solche Leute verdient hat, vielleicht auch an was anderem. Liest man sich die Texte dieses Projekts durch, dann spielt die Moralismuskritik in ihnen eine erstaunlich prominente Rolle, meiner bisherigen Einschätzung nach auch im internationalen Vergleich, wobei ich das nicht systematisch verglichen habe. Der erste Text zur Bewegung von Wagenknecht und Stegemann in der Zeit, diesen Sommer, trug sogar den Titel von linker Moral und neoliberalen Interessen. Die beiden konstatieren, dass sich als links verstehende Menschen aus der Mittel- und Oberschicht und den universitätsnahen Milieus ihre dem eigenen Verständnis nach moralisch einwandfreie Lebensführung von derjenigen anderer Leute abgrenzen. Es stelle sich aber die Frage, warum andere Menschen diese Moral teilen sollten. Die Antwort auf diese Frage lautet, so die beiden meist, Zitat, man versuche ökologisch korrekt zu leben und sei an einem moralisch intakten Verhalten interessiert. Was übersehen wird, sind die materiellen Bedingungen einer solchen Moral. Man muss sich ein solches Leben leisten können. Und man muss geschickt ausblenden, dass nicht alle die gleichen Privilegien genießen. Das war ein Text vom Juni. Erst heute Morgen habe ich eine Pressemitteilung gesehen, in der für Ende dieses Monats ein neues Buch von Bernd Stegemann angekündigt wird. Es heißt Die Moralfalle für eine Befreiung linker Politik, beworben mit einem Blurb von Wagenknecht. Ich lese nochmal, quasi. Können selber lesen, in seiner klarsichtigen Analyse zeigt Stegemann, wie sich linke Politik durch den inflationären Gebrauch der Waffe abstrakter Moral von der Bevölkerungsmehrheit entfernt und sich in einer selbstgerechten Position isoliert. Man müsse moralisch abrüsten. Einige dieser Diagnosen über die Funktionen von Moral sind sicher diskussionswürdig. Einige stimmen bis zu einem gewissen Punkt auch mit dem überein, was ich hier erzählt habe. Letztlich geht es hier praktisch auch vor dem Hintergrund von parteiinternen Auseinandersetzungen in der Linkspartei, denke ich in erster Linie darum, politische Positionen zu diskreditieren, die Migration und MigrantInnen unterstützen, weil diese Positionen moralistisch seien und umgekehrt andere Positionen dann zu rehabilitieren. Irritierenderweise sieht Stegemann dann zum Beispiel die rechten Bewegungen nicht als Bewegungen, ignoriert auch fast vollständig deren bürgerliche Seite, sondern er interpretiert sie als Aufstand der Anteilslosen, die sich angesichts des übergriffigen linken und liberalen Moralismus gar nicht anders wehren können. Ich weiß nicht, was Move selbst dazu sagt. Ich halte es für durchaus möglich, dass sie sich der Perspektive von bis zu einem gewissen Grad anschließen würde. Sie spricht sich auch dezidiert gegen eine diskursive Ausgrenzung von Rechtspopulisten aus. Sie sagt, die muss man sozusagen als Gegner akzeptieren und nicht aus dem politischen Diskurs ausgrenzen. Sie hält auch eine stärkere Betonung von Politik auf nationaler Ebene im Sinne der Wiedergewinnung demokratischer Souveränität für wichtig. Heißt das jetzt, dass mit Aufstehen als einer der unangenehmeren vorstellbaren Varianten von Linkspopulismus die Mufsche Theorie sozusagen im schlechten Sinne zu sich selbst kommt? Ich weiß es nicht so genau, aber zwei Gedanken dazu. Einerseits denke ich, dass da tatsächlich eine enge Verbindung besteht, aus sozusagen theoretisch-systematischen Gründen. Die Konstituierung von politischen Räumen jenseits einer rein defensiv-nationalstaatlichen Imagination, die die Migrationsbewegungen mit sich bringen, das Verständnis von Menschen jenseits von Grenzen oder Übergrenzen hinweg als Teil eines heterogenen politischen Kollektivs, die lässt sich sicherlich als politisch klassifizieren, mit Verweis auf Badiou, Rancière oder wen auch immer. Aber ich denke, es stimmt auch, dass die Unterstützung dessen auch den Charakter moralischer Akte hat und moralisch gerechtfertigt wird und gerechtfertigt werden muss. Wie ich eingangs sagte, genügt diese Feststellung meiner Ansicht nach aber nicht, um diese Akte und ihre Begründung im Namen eines allgemeineren Verständnisses des Politischen für falsch zu erklären. Also wir haben dann, Olga Resnikova und ich haben uns dann zunehmend angesichts dieser Unzufriedenheiten mit der Laclau-Mouffe-Theorie sagen der ethischen Wende im Critical Realism zugewandt bei Theoretikern wie Andrew Sayer, die genau diese Frage nach Begründungszusammenhängen doch nochmal stärker machen. Also das war die eine Antwort auf die Frage, ob die Mouffe'sche Theorie da im schlechten Sinne zu sich selbst kommt. Einerseits vielleicht. Andererseits könnte man auch sagen, dass Laclau und Mouffe gerade Theoretiker der Kontingenz sind, der nicht notwendigen, sondern durch Praxis hergestellten, artikulierten Verbindungen und politischen Identitäten. Sie haben die Theorie von Identifikationen als Floating Signifiers entwickelt, die durch Articulatory Practices, Verbindungspraktiken, in verschiedenen hegemonialen Formationen und Blöcken temporär und instabil fixiert werden. Dieser Gedanke lässt sich, denke ich, auch auf die Effekte ihrer eigenen Theorien in diesem historischen Moment übertragen. Sie schreiben allgemein, das ist ein längeres Zitat zum Ende, a conjuncture where there is a generalized weakening of the relational system defining the identities of a given political or social space and where, as a result, there is a proliferation of floating elements, also sozusagen eine Entkopplung von klaren, fixen politischen Zuordnungen und Bedeutungen gibt. Such a conjuncture is what we will call, following Gramsci, a conjuncture of organic crisis. It does not emerge from a single point, but it is the result of an overdetermination of circumstances, and it reveals itself not only in a proliferation of antagonisms, but also in a generalized crisis of social identities. In einer solchen Situation befinden wir uns jetzt. Jetzt, wo die Kritik des Liberalismus mit einer, im Unterschied zur Zeit um 2000 oder 2005, mit einer tatsächlichen Schwäche des Liberalismus einhergeht, anders als während der stabilen Phase der Neoliberal Conjuncture, verschiebt sich das Koordinatensystem. Und sowohl Laclau und Mouffes Theorien als auch die damit verbundene Moralismuskritik sind in neuer Weise von ihren bisherigen radikaldemokratischen Artikulationen entkoppelt. Verschiedene Bewegungen versuchen, sie mit ihren eigenen Forderungen zu verknüpfen. Und es ist historisch noch einigermaßen offen, welche Formation sich dabei am Ende durchsetzen wird. Vielen Dank.
Gibt es spontane Nachfragen zum Vortrag? Verständnisfragen,
vielen Dank für den Vortrag. Ich habe mich gefragt, nachdem ich mich bedankt habe für den Vortrag, ob das agonistische Außen, oder dieses Außen, das, den Agonismus herzustellen, ob das im Sinne von Politics eben diese oder jene Gruppe, die Einfluss nimmt, immer sein muss, oder ob solche Prozesse wie Homosexualität hat nichts mit Russland zu tun, das sind wir nicht. Oder der UN-Migrationspakt, wer will den schon? Ob nicht auch sowas den Agonismus herstellen kann?
Also das ist den Antagonismus im Sinne eines Feindes, ja, das tut's. Also das ist sozusagen, das ist charakteristisch für rechte, rechtspopulistische, auch oft sozusagen zentristische Politik, dass sie sagen, in ihrerseits moralistischer Weise einen Feind definiert. Die Globalisten, die Umvolkung vorantreiben, sind ein Feind, der als Feind bekämpft werden muss im sozusagen rechten Imaginären.
Aber sind es denn immer Personengruppen oder kann es auch sein, dass es einfach nur das Konzept Menschenrechte ist, was wir jetzt einfach nicht mehr wollen?
Das ist eine gute, ja, schwierige Frage. Ich denke, in dem Zusammenhang wäre auch Korruption wäre zum Beispiel so ein Beispiel, ein offeneres. Das ist auch ein solcher Gegner oder Feind. Der Punkt bei der Argumentation von Laclau ist ziemlich technisch. Er sagt, dass eine erfolgreiche populistische Bewegung einen solchen Feind benennt, oder Gegner, das ist damit komplizierter, aber erstmal sozusagen einen Feind benennt und verschiedene Krisenanzeichen oder Dinge, die einem auf dem Weg zu einem guten Leben im Wege stehen, werden zu Zeichen für diesen Feind oder diesen Gegner. Der ist an allem schuld. Ist schuld daran, dass wir nicht glücklich sein können. Aber diese verschiedenen Elemente werden dadurch auch austauschbar. Und meine Forderung, meine Unzufriedenheit, jetzt sollen wir beim Rechtspopulismus bleiben, damit, dass Leute Sex haben, mit wem sie wollen, oder dass, dass Leute hier rumlaufen, die nicht aussehen wie ich und so weiter, die sind alle Symptome des Handelns dieses einen Feindes. Und dieser Feind wird dadurch sozusagen einerseits klar benannt und bestimmt, andererseits aber auch seines Inhaltes entleert. Er wird zum leeren Signifikanten, das ist dann der Begriff für in diesem Sprachspiel. Und der leere Signifikant ist nützlich und muss vielleicht gar nicht unbedingt eine Person sein, weil es eben füllbar ist mit den unterschiedlichsten Inhalten. Das kann aber auch sozusagen in einer demokratischen Bewegung, kann es auch der Begriff Freiheit sein oder auch der Begriff Demokratie. Das können auch leere Signifikanten sein, in denen unterschiedlichste Leute ihre Hoffnungen projizieren können und sozusagen die sie in dieser Weise füllen können. Insofern, Personen und Personalisierungen machen es, glaube ich, leichter an vielen Punkten, aber es muss nicht unbedingt so sein. Es kann auch ein Konzept sein.
Ja, danke, Moritz, für den tollen Vortrag. Also erstens denke ich, dass die Kritik an antagonistischer Politik ganz eindeutig und ein ziemlicher Beitrag, glaube ich, von Move und Lassnau, das so zu benehmen, sodass das uns erlaubt, heute bestimmte Positionen in dieser Hinsicht auch uns kritisch einzustellen. Interessant ist die Frage, inwieweit agonistische Politik als Form der demokratischen Aspiration oder Politik herzustellen ist. Und du hast ganz gut das auf den Punkt gebracht am Ende des Vortrags, dass am Ende des Tages die Move das nicht ganz klar definiert, also wer soll als anerkannt werden, also wer partizipiert sozusagen von diesem politischen demokratischen Prozess. Und da wollte ich gerne ein bisschen nachhaken, gerade in Bezug auf dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik. Also gerade in der jetzigen Konjunktur, wo es geht nicht nur um Rechtspopulismus, es geht auch um Leugnung des Klimawandels zum Beispiel. Es geht um, wie wir sozusagen mit diesen Verflechtungen zwischen Wissenschaft, Naturwissenschaft, ich glaube, Fakten, sag ich mal, und Politik umgehen und wie diese Beziehung auch zu denken ist. Und ich denke, da an der Stelle ist diese Vorstellung von agonistischer Politik im Grunde noch keine, ich weiß nicht, ob sie irgendwelche Antworten liefert, wie wir diese Beziehungen zwischen Wissensformen, verschiedenen Wissensformen, unter anderem wissenschaftlichen, und politische Prozesse irgendwie, wie das hilft uns, das weiterzubringen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen für mich die offene Frage. Ja.
Ich glaube auch, dass es eine offene Frage ist. Ich glaube, erstmal würde ich mich anschließen, dass diese Theorie des Antagonistischen schon auch hilft, die Wissenschaftsfeindlichkeit mit zu erklären. Und dass sozusagen die Verstrickungen von Wissenschaft in das Postulat einer Alternativlosigkeit, also insbesondere der Wirtschaftswissenschaft natürlich, mit dazu beitragen, dem Antagonismus seine Gestalt zu geben. Also das ist natürlich, wird natürlich schwieriger, weil die Frage dann schnell kommt, was ist zum Beispiel mit dem Gender Studies Hass?
Das hätte ich jetzt auch als Beispiel genommen.
Genau, dem Hass auf Gender Studies. Und da kommt man natürlich dann darauf, dass emanzipatorische Bewegungen, die sich sozusagen an der Reform von Lebensweisen versuchen, die kommen da nicht raus, also weil die aus dieser Zwickmühle mit, sagen, durch Gender Mainstreaming, durch sagen, Gleichstellungspolitiken Teil von Apparaten zu sein. Das ist eine völlig vernünftige Strategie, die aber sozusagen gegen die antagonistische Position leicht fallen, weil es leicht ist, sie als abgehobenen, alltagsfernen, privilegierten Gegner zu zeichnen. Und das ist an manchen Punkten dann eben auch mit der, sagen, Herrschaft von Experten über Nicht-Experten zusammenhängt. Stimmt, glaube ich, auch. Die kann man ja auch legitim finden, wenn man sagt, die Ziele sind wichtig genug. Aber man handelt sich damit eben auch Probleme ein. Das ist, glaube ich, eine Zwickmühle, zu der uns niemand eine richtige Antwort weiß. Ich finde, im Bereich so Naturwissenschaften und so weiter, es gab ja diese Science Marches, die waren ja so ein Versuch, sozusagen die allgemeine wissenschaftliche Vernunft zu verteidigen. Die Fakten, es gibt Fakten, wir sind für die Fakten zuständig. Das scheint mir auch irgendwie eine zu einfache Strategie zu sein, dieses Zurück zu einer Wissenschaftlichkeit, die vor jeder postmodernen Kritik von Wissenschaftlichkeit steht, vor dem Bekenntnis zu einer Verbindung von bestimmten Interessen und Projekten und wissenschaftlichen Arbeitsweisen. Das ist, glaube ich, illusorisch.
Darf ich? Jörg, ich dränge mich einmal kurz vor. Du bist eigentlich als Nächster dran. gratis Gender Studies, sorry. Gleich gratis Gender Studies Beispiel finde ich interessant, weil ich meine, du hast jetzt quasi die eine Richtung beschrieben, die auch Ignacio beschrieben hat. Also wenn man quasi mit dem Argument, was gegen einen formuliert wird oder gegen das wissenschaftliche Projekt verbunden ist. Gleichzeitig fand ich an deinem Vortrag total nachvollziehen, dass eine kulturwissenschaftliche Analyse damit einhergehen muss, eben das gesamte Spektrum oder alle Dynamiken dieser Moralisierungsprozesse zu untersuchen. Und ich finde, gerade da gibt es ja auch die andere Seite, also dass du quasi aus wissenschaftlicher Perspektive, und es gibt unzählige Veranstaltungen, wo AfD-Leute auftauchen oder Antifeministinnen quasi aufstehen und sagen, ich bin interessiert an dem, was ihr hier macht, ich möchte hier zuhören. Und dann gibt es quasi so die Reaktion, raus, wir reden nicht mit dir. Also auch da finde ich erstmal quasi diese Dynamiken der Reaktion und der Moralisierung auf beiden Seiten zu analysieren interessant. Und ich finde, dann wird auch deutlich, dass es eher eine Haltung ist, oder? Also sich auf diese unterschiedlichen Positionen einzulassen. Weil ich glaube, so ein linkes Shaming ist irgendwie, also sich dem Diskurs komplett zu verweigern, wenn man es gleichzeitig als Teil der eigenen Wissensproduktion versteht, das ist ja eine Reaktion auf die Wissensproduktion der Gender Studies, dann geht das nicht so einfach zu sagen, raus aus dem Raum, wir reden nicht mit euch. So.
Also ja, genau, das ist ein Problem natürlich, gerade wenn man dann sozusagen in der Position einer Seminarleiterin oder was Ähnliches und sozusagen auch mit staatlicher Autorität auf einer Weise ausgestattet ist oder quasi einer übertragenen. Ich meine, dann ist die Frage, was ist die Unterscheidung von sozusagen legitimer Gegnerschaft und einer, die nicht legitim ist. Move hat dafür eine sehr schlechte Antwort, die ist, irgendwann sagt sie dann, dass das, was die Institutionen eines Gemeinwesens grundlegend in Frage stellt, sei sozusagen legitim. Das ist eine wahnsinnig große Antwort, in die man alles Mögliche reinpacken kann. Ich finde so praktisch das Argument, dass klar Auseinandersetzungen gesucht werden müssen, mit vielen Leuten aber auch Auseinandersetzungen nicht möglich sind, weil die Existenz und Gegenwart von Leuten, die zu einer Gemeinschaft gehören, in Frage stellen und dass das eine Art von Gegnerschaft ist, gegen die auch Ausschlüsse völlig gerechtfertigt sind. Mhm. So. Aber es ist eine Gratwanderung.
Ja. Jörg.
Ja, vielen Dank, Moritz. Hat Spaß gemacht. Meine Frage ist möglicherweise zu deinem Fachverständnis, aber vielleicht ist es auch noch ein trivialer Musik an einem Vortrag am Kontext des Kolloquiums. Ich frage mich, was passiert mit der antagonistischen Bestimmung des Ethischen im Vergleich zu des Politischen? Also du bist ja jetzt ein fachliches Instrumentarium, um zu zeigen, wie bestimmte Phänomene und Konflikte entweder als moralisch, ethisch oder als politisch gerahmt werden. Was da wirklich drin ist, also sagen wir mal, die ethische Frage nach der Konsistenz von Rechtfertigungen ethischer Positionen, dazu hast du jetzt nichts gesagt. Liegt das jetzt am Vortrag, weil du aufs Politische fokussiert hast, oder würdest du sagen, da können wir uns auch nicht zu äußern, und wenn doch, dann wäre meine Frage, also im Sinne von Bordowski und anderen, auch was wird da rekurriert? Also sind die ethischen Prinzipien, die da angerufen werden, sind das universell, ist das prinzipialistisch, oder sind wir da in der feministischen situierten Ethik und kommt man dann zu anderen Ergebnissen? Also lässt das nicht auch Politik anders rein? Oder das Politische?
Also die Frage geht, glaube ich, in verschiedene Richtungen. Eine ist die nach der, also wenn man sich das anguckt, sozusagen diese Rechtfertigungsordnung-Leute und die sozusagen, die ja dezidiert versuchen, in einem normativen Diskurs gültige Antworten zu formulieren auf Fragen, die Fragen des Sozialen sozusagen, also die sie stellen. Mich überfordert das, schlicht gesagt. Ich kann das nicht, ich kann an diesem Diskurs nicht in dieser Weise teilnehmen. Ich halte es aber nicht für prinzipiell, und da würde ich mich auch sozusagen gegen so eine einfache Normativitätskritik aussprechen, ich halte es prinzipiell schon für wichtig, also sozusagen nicht die starke, heroische normative Setzung, sondern auch ein Ausbuchstabieren von normativen Positionen, Komplikationen und so weiter. Also diese, sagen Faust und Co., so die Leute, die das das viele machen. Es gibt auch im englischsprachigen, sozusagen in diesem Critical Realism, auch eine recht konsistente Position, die das versucht einzubeziehen. Es hat natürlich, also ist es was glaube ich, wir auch nie gelernt haben und worin wir nicht sagen, an dieser Debatte so teilzunehmen. Ich finde es prinzipiell wichtig, auch zunehmend im Rahmen dieser Forschung fand ich es immer wichtiger, diese Argumente explizit zu machen, um nicht sozusagen so eine allgemeine kritische Position zu haben, aus der heraus irgendwie alle anderen immer alles falsch machen, aber man selber nie irgendwie sich bekennen muss zu einer bestimmten Position. Und die muss dann eben begründet werden. Das finde ich völlig plausibel, auch forschungsethisch eigentlich. Das Risiko dabei ist natürlich das, was die klassische auch feministische Kritik von dieser Art von vielen Arten von Ethik postuliert, ist eben, dass man aus einer sozusagen, also das würde ich auch bei den genannten Positionen sagen, tendenziell schon aus einer universalisierten Position heraus versucht, allgemeine Antworten für eine ganz große Zahl von Fällen auf einer ganz abstrakten Ebene zu finden, was schnell zu einer Gewalt gegen Besonderheiten und Komplikationen führen kann und zu so einem Denken aus dem Staat heraus auch und aus den staatlichen Institutionen heraus, gegen das sich sozusagen Ethikkritiken auch in der Foucault'schen Tradition aus guten Gründen gewendet haben. Aber trotzdem wäre ich eher dafür. Also sagen, normative Voraussetzungen zur Diskussion zu stellen.
Du bist auch die nächste auf der Liste.
Genau meine Frage gewesen, weil bei dieser Debatte, die wir ja doch gerade auch im Fach häufiger mal führen, jetzt auch durchaus mit unseren eigenen Verstrickungen, da nochmal ins Gericht gehen und so, finde ich immer interessant, dass es eben eine Moralismuskritik gibt, die irgendwie wird, dass sie selber frei davon sei. Und das finde ich auch bei Chantal Mouffe durchaus und den entsprechenden Vertretern, die sicher da an einigen Stellen Wichtiges leisten, so, aber eben sich an der Stelle genau nicht befragen, inwieweit etwa das agonistische und wenn ich also Positionen scheinbar ganz eher sachlich und so weiter begründe und den anderen nicht als Feind wahrnehme, sondern als Gegner, der sein Recht in Anspruch nimmt, jetzt genauso zu begründen, warum irgendwas politisch relevant wäre und so, dann sind da ja trotzdem auch moralische Unterfütterungen drunter. Und dann ist, und Jörg hatte gerade das Stichwort auch, also wenn wir von so einer Donna Haraway'schen Fassung von Situiertheit auch ausgehen, dann wird es sehr schwierig, so eine scheinbar eben versachlichte Position. Ich kenne die als Migrationsforscherin sehr gut, wie die mir entgegengetragen wird. Und wenn ich dann rücküberlege, was die betreffende Person eigentlich für einen moralischen Background hat, mir diese Fragen zu stellen, dann wird es eigentlich erst richtig spannend. Insofern ist für mich die Frage, ob es nicht auch um eine Reflexion dessen geht. Ne? Und Moralismus ist in dem Moment problematisch, wo Leute nicht bereit sind, das zu reflektieren, dass sie da sozusagen irgendwo vordergründig oder eben auch hintergründig postulieren. Und das betrifft auch uns, das Reflektieren und sozusagen dadurch in einen Diskurs überhaupt bringen. Ja. Das wäre die Frage, wie weit das hier für dich auch eine Rolle spielt, das so mal zu fragen. Aber du hast gerade was gesagt, was für mich in die Richtung geht.
Ja, wobei ich umgekehrt schon diesen Punkt zu sagen, dass das also der gefährliche Punkt bei Mufflin und Lacknau ist schon auch der reizvolle, den ich auch für der Auseinandersetzung wert halte, ist schon diese Idee, dass politische Intervention auch sozusagen eine quasi irrationale, affektive Benennung von Gegnerschaft umfassen kann und sollte. Und die ist, wie die jetzt ethisch zu, man kann sagen, okay, in letzter Instanz rechtfertigt man das auch wieder irgendwie ethisch von mir aus. Oder sie macht das mit diesem Projekt der radikalen und pluralen Demokratie. Es gibt auch die Kritik von zum Beispiel von Karin Priester, die dann wieder Move irgendwie radikal ethizistisches Verständnis von Politik irgendwie vorwirft. Ich glaube trotzdem, dass diese Frage, also dass sich die Geister scheiden sich ja dann oft an sowas wie so Slogans, also was es wegnimmt von dem Migrationskontext, von diesem We are the 99% oder gegen the 1% oder das Corbynsche For the many, not the few. Was natürlich in vielerlei Hinsicht total problematische Vereinfachungen von komplexen Verhältnissen sind, die man auch ethisch, moralisch aus guten Gründen rechtfertigen kann, wo aber das Argument ist, erstmal ist es eine politische Grenzziehung und die funktioniert, irgendwie auch schlagend ist. Und die ich für produktiv halte. Also dann nicht gleich zu sagen, natürlich ist es auch die Aufgabe von Wissenschaftlern zu hinterfragen, irgendwie, was passiert da eigentlich, was ist da alles in problematischem Gehalt drin. Aber trotzdem ist die These, dass das zum politischen Geschehen und auch gehört und auf der einen oder anderen Weise damit umgegangen werden muss und das nicht völlig aufgefangen werden kann, für mich plausibel.
Ich habe jetzt noch Beate auf der Liste stehen. Ich bin in der Mitte, meinen Namen leider nicht. Alik und Pato, vielleicht fangen wir mit Beate an.
Ich würde auch gerne mal an diesem Punkt anknüpfen. Einmal würde mich interessieren, wie du deine Analysen im Verhältnis siehst zu dem, was Bassin und andere unter der Anthropologie der Moralfolge vorgeschlagen haben. Also geht das in deine Richtung, oder ist das, was noch, man würde das nochmal anders einschätzen, das ist einfach mehr so eine, was sagst du dazu, Frage. Das andere ist, dass mir noch nicht richtig klar geworden ist, wo eigentlich du die Aufgabe dann des Ethnografischen oder auch der Kulturanthropologie jetzt im weiteren Sinne siehst, weil wenn man deinem Vortrag folgt, kam die Ironie an eindeutigen Stellen, also wo auch die Verquickung von Sozialwissenschaften mit bestimmten Positionen mit sehr viel Ironie und sehr dadurch auch gut folgbar irgendwie vorgetragen hast, aber was ist mit deiner eigenen Analyse in diesem Kontext? Also was macht die in diesem Feld? Oder was, die ist ja auch darin verstrickt sozusagen. Und ist das, kann man das noch zuspitzen auf die, was ist die Aufgabe eigentlich an der Kulturanthropologie? Die Distanzierte, nur von außen betrachtet, kann es ja auch nicht mehr sein. Also das geht so ein bisschen in das, was auch Regina angesprochen hat, aber ja, Punkt raus.
Ich versuche es schnell zu machen. Anthropologie der Moral finde ich spannend und nehme ich nicht als so rundum in sich konsistentes Projekt wahr, sondern eher so als Bündel von Interessen und Blickweisen auf Moral. Es finde ich schon interessant, dass der Begriff Humanitarismus, Humanitarianism, der im Kontext auch oft kritisch verbracht wird, dass das ja ein Begriff ist, den Arnold Gehlen auch geprägt hat, auch den Begriff der Ethisierung, aber auch den Begriff des Humanitarismus, ist ein Begriff, der aus dem rechtsradikalen Zusammenhang sehr stark kommt. Das zeigt diese Verstrickungen irgendwie auch, in diesem diskursiven Zusammenhang. Aber prinzipiell finde ich das interessant. Ich finde, es gibt von Fassin einen so einen Text, wo so die Abgrenzungen von Ethik und Politik in verschiedenen Fallbeispielen diskutiert. das finde ich sehr schlüssig, wie er das da macht. Und die grundlegende Idee dabei, dass die auch ist, dass die moralische Komplexität, die in alltäglichen Reflexionen, Lebensweisen da ist, auch ethnografisch interessant ist. Und das ist auch eine Aufgabe von empirisch-kulturwissenschaftlich, kulturanthropologisch-europäisch-ethnologischer Forschung, ist das auch sozusagen zutage zu fördern und auf andere verschiedene Weisen aufzubereiten. Das finde ich richtig, diese Position. Aufgabe des Ethnografischen, was macht die Analyse? Ich glaube, das ist sehr situativ und in so einem Prozess von Forschung an ganz verschiedenen, in verschiedenen Zusammenhängen, in verschiedenen Conjunctures, eine Frage, was ist der Kommentar, den man als die Person, die man ist, in diesem Moment geben kann. Und das kann sozusagen also in dieser Forschung, in der ich das gelebt habe, ist es eine ganz schwierige Frage, weil natürlich die zum Beispiel, jetzt ist teilweise jetzt nicht von meiner Seite, sondern von Olgas Seite eine aktivistische Forschung war, in der zum Beispiel dieser LKW-Fahrerbewegung irgendwie auf verschiedene Weise auch ausgeholfen wurde oder wo die auch verteidigt und stark gemacht wurden in bestimmten politischen Diskussionen und in anderen Diskussionen, aber dann zum Beispiel die Frage, welche Rolle Antisemitismus in dem Protest gespielt hat, aufbereitet wurde. Und das ist sowohl das eine als auch das andere eine Aufgabe von einer ethnografisch-wissenschaftlichen Forschung sein kann. Ansonsten würde ich auch selber immer so eine Autonomie von wissenschaftlichem Nachdenken reflektieren, die nicht irgendwie aufgeht in aktivistischen oder anderen Formen von Wissensproduktion, weil es immer auch was anderes ist und wir immer auch unsere eigenen Interessen haben, die ja, eigendynamisch sozusagen sind, sowohl in der wissenschaftssoziologischen Selbstbeobachtung als auch in dem emphatischen Verständnis von einem Nachdenken über die Welt. So.
Ja, vielleicht ziehen wir zusammen die letzten drei Fragen. Da in der Mitte.
Genau, Paul, mein Name. Und zwar habe ich zu diesem Dualismus hier Sie noch eine Frage. Da ist mir nicht ganz klar, welche Alternativen Buch quasi sieht. Und auch generell bleibt die Frage ja auch, hast du ja auch gesagt, wo fängt das an, oder das auch, wann ist er einer von uns oder sie einer von uns und andersherum, gerade wie dann realpolitisch damit vielleicht auch umgegangen wird in diesem ganzen Problem.
Möchtest du da?
Das ist eine Anmerkung. Ich finde, Reflexion ist eine wichtige Frage und auch die Position oder die Aufgabe, die Ethnografie da einnehmen soll. Ich finde vor allem, dass Moralismus als solcher nicht für bare Münze genommen wird, sondern eben diese Reduktion auf das rein Moralische, was denn entkoppelt scheint von Praxen, von Infrastrukturen, von Ermöglichungsbedingungen, dass diese eigentlich hinterfragt werden müssen von einer Anthropologie der Moral und eben nicht dieses rein entkoppelte normative System, was irgendwie nicht so verortet ist in der sozialen Alltagswelt, sondern eben irgendwie immer zum Abgleich herumschwebt, zur normativen Bewertung.
Und Pato war die... Ach,
ja, also es steht da eigentlich schon in der Nachfrage drin, aber vielleicht nochmal diesen Begriff der Strategie auch stark machen an der Stelle. Also in Bezug auf das, was Ali gesagt hat, das sind immer irgendwie Theoretisierungen, die uns auch sehr stark auf explizite Strategien hinaus wollen. Die Frage bleibt letztlich offen, inwiefern sind quasi auf der Ebene der Menschen, die an dieser Politik teilhaben, ohne sozusagen in den großen strategischen Positionen zu sitzen, inwiefern haben die das verinnerlicht oder nicht, ne? Oder inwiefern sind die, von welchen Motiven sind die eigentlich getrieben und so.
Ja. Grundumschlag. Also zu dem Punkt, wie sie, welche Alternativen sieht sie? Also Move sieht eben keine Alternativen dazu. Das ist sozusagen der Punkt. Also wie gesagt, sozusagen, das ist so. Und dann ist halt die Frage, wie wird dieser Kreis, das Wie gezogen, wie zugänglich ist der, was für eine Art von Verhältnis zwischen diesem Wir und Sie wird vorgestellt. Aber in der einen oder anderen Weise wird diese Unterscheidung getroffen. Und wenn man es nicht tut, schlägt es einem doch wieder irgendwie auf den Hinterkopf. So, das ist die These. Ob die jetzt stimmt, da kann man sich auch ausführlich darüber streiten, aber erst also sagen, Ihre Antwort ist eben, es geht nicht anders. Und ja, vielleicht zu einem anderen Punkt nur noch als, ich stimme denen zu mit dieser Frage, Strategismus sozusagen, inwiefern wird da auch so eine politizistische, strategische Ausrichtung in Sachen reingelesen, die viel unübersichtlicher sind. Ich glaube, das ist wahr. Nochmal vielleicht zurück zu dieser Frage, was tun Beiträge von Verständnis von kulturwissenschaftlichem und ethnografischem Forschen. Ich habe so ein Unbehagen damit stärker entwickelt, dass wir immer in erster Linie die Komplexitätssteigerer sind. So, das ist, glaube ich, an vielen Punkten wichtig und entscheidend und in bestimmten Konjunkturen und Zusammenhängen notwendig. Aber schon die Frage zu stellen, das kann man auch für Beiträge zu der Funktionsweise von größeren politischen Konflikten und Konfrontationen gerade leisten, die finde ich sehr, sehr drängend. Und dann irgendwie, ich finde, dass wir oft akkumulierend arbeiten, wir wiederholen oft ähnliche Argumente über Komplexität. Ich finde aber, dass in vielen Bereichen sich das nicht zusammensetzt, zu aufeinander aufbauenden Erkenntnissen auch über bestimmte Gegenstandsbereiche und deren Zusammenwirken. Und das finde ich an diesem Modell von Conjunctural Analysis irgendwie interessant, dass es das versucht, also sagen, nicht, das ist ein arges Klischeebild von unser einem, aber nicht das Betonen von Agency oder das in Abrede stellen von Agency, sondern die Frage im Rahmen welcher Kräfteverhältnisse in diesem historischen Moment und wie wirkt das zusammen. Das finde ich eine spannendere Aufgabe. So, dass es dann irgendwie sozusagen zu so einer Feldherrenhügel-Selbstüberschätzung kommen kann, ist die Kehrseite der Medaille, aber vielleicht lässt man es mal drauf ankommen.
Ja, danke für die Diskussion. Das letzte Wort hat Jens.
Ja, vielen Dank, Moritz, dass du unsere Einladung angenommen hast und unsere Ausgangsbitte in so wunderbarer Weise gefüllt hast. Gefüllt hast. Und auch vielen Dank, Silvi, für die Moderation, Vorstellung und Rahmung. Bevor wir einen Abschlussapplaus geben und auseinanderströmen, wollte ich euch alle herzlich einladen zu der nächsten Woche, wenn das Thema heißt, hier im Kolloquium Queering Europe and the Sexual Politics of Europeanization. Und im Kern geht es darum, anthropologische, ethnografische Europäisierungsforschung einerseits in Queer Theory, andererseits in Dialog zu bringen und auch Potenziale hinzudiskutieren. Dazu hat Pablo ein wunderbares Panel zusammengestellt. Wir haben drei Gäste aus Belarus, aus Polen und hier aus Deutschland. Das hat sich ein bisschen verschoben im Vergleich zu dem Plakat. Da geht jetzt eine Einladung um, wer das ganz genau ist. Jedenfalls wird es sehr spannend. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle wiederkommt. Euch meinen herzlichen Dank.